Hast du damals eine Ehrenurkunde bekommen dafür?
Dafür ja.
Bundesjugendspiele, irgendwie sowas.
Unterschrieben von Karl Carstens wahrscheinlich, würde ich mir deine Haarfarbe anschauen.
Wilfried Heinemann, ne?
Lübcke würde ich sagen.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.
Herzlich willkommen zum Pottwart, zum 2:2 Pottwart. Wir sind heute 2:2, wo wir nur drei Leute sind, aber das Motto heißt 2:2 und zwar über die ganze Saison, so wie es aussieht. Es begrüßen euch Tite, Bruno und Uwe zum Pottwart. Moin.
Ja, moin.
Hallo zusammen.
Wieso eigentlich immer 2:2? Das kann man nicht angehen, oder?
Naja, wir wollen schon zeigen, dass wir beides können. Wir können sowohl nach 0:2 als auch nach 2:0 am Ende 2:2 spielen. Wir sind halt eine ausgeglichene Truppe, ne?
Ja, das stimmt. Und wir sind nach wie vor unbesiegt, aber auch sieglos, aber das ist ja nicht so wichtig. Unbesiegt und unser Mann, unser Teuchert, ist an der Spitze der Torjägerliste. Nicht ganz alleine, aber ich möchte nur einmal kurz daran erinnern, wer denn Herrn Teucher mit 21 Toren als Torschützenkönig getippt hat. Könnt ihr euch erinnern, wer das war?
Nee, wer war denn das?
Wer ist es gewesen?
Tja, ich will es jetzt auch nicht sagen. Ich habe es vergessen, aber es war einer von uns dreien auf jeden Fall dabei. Der hat den Teuchert ganz vorne getippt. Und für den, der scheint ein Fußballexperte zu sein. Für den
sieht am das Ende sehr ist sowieso aus. Glatzel, mein Freund.
Ich weiß es noch nicht. Wen hast du nochmal getippt?
Ich habe dem Top-Vorlagengeber Lars Stindl getippt als Torjäger, ja.
Der
ja.
macht sich in den ersten beiden Spielen übrigens sehr, sehr gut.
Ja.
Also der tut dem KSC auch. Wir haben ja den KSC, also für alle, die es vielleicht nicht gehört haben, wir haben ja die Eisfach-Papers wieder reaktiviert.
Ja.
Also unsere Tipps für die Saison jetzt. Und da tippen wir natürlich auch den Torschützenkönig und die Mannschaft, die oben mitspielen wird. Und der KSC war bei uns allen. So ein
nee, nicht bei allen, aber nur bei den Leuten, die wirklich auch einen Einblick haben in das, was in der zweiten Liga passiert.
Ja.
Da war nicht jeder dabei mit dem KSC.
Also es riecht ja ganz komisch, merkwürdigerweise jetzt. Warte mal, ich guck.
Ich glaube, das ist derselbe, der Teuchert.
Ah, das ist dieses Eigenlob, von dem man immer hört, dass hier so einen strengen Geruch verbreitet.
Mal ganz kurz Ruhe für das Geräusch des Tages. Fanta, einmal. Fanta für alle.
Ja. Warum ist deine Fanta grün?
Ja. Weil das eine vegane Fanta ist.
Ostfriesische vegane Fanta.
Ja, nicht ostfriesisch, nur friesisch. 175 Jahre Fanta. Also friesische Fanta.
Wenn ich jetzt Jever sage, dann kriegen wir gleich eine längere Diskussion.
Aber sowas von. Sage es also nicht. Jedenfalls nicht so, wie du es gerade gesagt hast. Warum spielen die jetzt die ganze Zeit 2:2?
Ja, warum spielen die 2:2? Weil die halt 90 Minuten nicht immer das Gleiche spielen. Also gegen Elversberg haben sie 90 Minuten das Gleiche gespielt. Dann kommt dann gegen den Aufsteiger ein 2:2 rum, weil es ausgeglichen ist und Elversberg sogar stärker. In Nürnberg war es andersrum, da war 96 die bessere Mannschaft über eine Stunde.
Mhm.
Und dann kriegen sie es nicht hin, in der letzten halben Stunde dann nochmal das über die Zeit zu bringen. Und abgesehen davon muss Louis Schaub vorher nochmal 2 Tore machen.
Wenn der Schaub mit seinem Linken das Ding nicht gegen den Pfosten mild, kann man ja sagen, sondern einfach reintut, dann ist eigentlich der Drops gelutscht, oder?
Dann wäre ich gespannt gewesen übrigens, weil Schiedsrichter Patrick Alt, mit dem wir ja wahrscheinlich gleich nochmal, haben wir ihn eigentlich zugeschaltet heute direkt?
Ja, wir haben das probiert, aber er ist tatsächlich nicht mehr erreichbar.
Ja.
Also ich weiß nicht, das kann sein, er wohnt im Saarland. Saarland ist eh schwer erreichbar insgesamt.
Ja, absolut.
Aber wir haben einiges.
Wir haben es probiert, aber er kommt heute nicht mehr.
Ja. Heute kommt er jetzt nicht mehr hier vorbei. Nein.
Ja, okay, aber jedenfalls hat Patrick Alter auf, beziehungsweise sein Assistent, hat die Fahne gehoben. Also auf Abseits entschieden, tatsächlich in der Situation, als er aus 1 Meter vor den Pfosten, was hat er, ein Schuss war es nicht, ne? Das war irgendwie so ein.
Das war so ein Außenriss an
Pfosten. Ein Versuch.
Schon abdrehend, sozusagen.
Ja, genau. Ja,
es war extrem spitz.
Also ich habe war ich der Meinung, dass das kein Abseits war. Und da wäre ich mal gespannt gewesen, was Christian Dingert in Köln gesagt hätte, wenn der Ball im Tor gelandet wäre.
Also
das wäre wahrscheinlich ein Tor geworden am Ende.
Der Steckpass, so heißt das ja, glaube ich, von Tresoldi, war auf jeden Fall.
Ja.
Ganz großes Kino, fand ich. Das war eigentlich an der Szene das Allerbeste, wie der Tresoldi den Schaub da freigespielt hat.
Ja, das kann Toni Kroos auch nicht besser, wie ich finde.
So ist es nämlich.
Und hat großes Format.
Ja, das absolut.
Großer Fußball.
Ja, und dann
hast du jetzt Toni Kroos mit Nicolo Tresoldi verglichen?
Natürlich.
Warum nicht?
Warum eigentlich nicht?
Finde ich auch. So, dann kam aber die Szene, da hat er ihn ja nicht rein. Also, nochmal die Frage, wäre es denn gelaufen gewesen nach dem 3-0?
Ja, wenn es auf das jeden Fall.
Unbedingt.
Auf jeden Fall wäre es gelaufen gewesen. Nürnberg war jetzt so mannschaftstaktisch überhaupt nicht im Spiel. 96 wesentlich besser gemacht, was ja vor einer Woche noch nicht jeder so erwarten konnte.
Ja.
Die wären nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Das war in der zweiten Hälfte auch ein sehr wildes Spiel mit vielen jungen Spielern von Nürnberg.
Ja.
die das auch so sehr hübsch gemacht haben alles, aber so gemeinsam lief da nicht so viel. Der 17-Jährige, der da zwei Tore gemacht hat, klar, der ist natürlich überragend. Na, aber die werden nicht mehr zurückgekommen, bin ich mir sicher.
Ja, die haben, ich glaube, der erste Torschuss ernsthaft aufs Tor von Hannover 96 war in der 66. Und das war, glaube ich, auch das Tor. Ne? Vorher passierte da, glaube ich, ganz wenig. Die haben wenig zugelassen. Und was man Hannover 96 dann auch wieder mal vorwerfen muss, ist, dass es am Ende in so ein nach einer Führung in so einen Verwaltungsmodus geht. Ne? Dann wird nochmal was probiert, aber wenn das dann nicht funktioniert, wird auch mal geguckt, naja, kriegen wir das Spiel, das Ergebnis jetzt so über die Zeit. Fällt immer wieder auf, wie ich finde.
Ja, das ist so eine seltsame Angst. Ne? Also man weicht zurück so, man will unbedingt, dann fällt das 2-1, dann will man unbedingt den Sieg irgendwie halten und man zieht sich weiter zurück und bringt sich dadurch immer mehr in Gefahr. Das ist, seitdem es den Fußball gibt, ein Phänomen. Das hat noch kein Trainer irgendeiner Mannschaft austreiben können, glaube ich. Also da hätte man einfach das muss man irgendwie cooler hinkriegen, so eine 2-1-Führung, dann vielleicht sogar noch so mutig sein und dann aufs 3-1 gehen, aber die zogen sich immer weiter zurück, es waren immer mehr Strafraum-Szenen, im 96-Strafraum wohlgemerkt, und eine davon ist ja dann leider, oder aus 96-Sicht leider, schiefgegangen.
Ich finde, solche Dinger, die fehlen dir dann am Ende, also diese 2 Punkte, die kannst du als fehlend listen. Ne? Im Gegensatz zu dem Elversberg-Ding, wo man sagt, da hast du nochmal den Punkt gewonnen. Ne?
Ja, 2 Punkte fehlend auf was? Da unterhalten wir uns vielleicht gleich nochmal drüber. Ne? Ja. Machen wir gleich vielleicht nochmal so einen Ausblick.
Genau. Also, vielleicht fehlen sie ja Stefan Leitl zur Weiterbeschäftigung irgendwann mal. Ne?
Das will jetzt noch keiner so richtig laut aussprechen, aber wir können gleich ja trotzdem mal drüber reden. Lass uns vorher einmal über die Nachspielzeit reden, die ja auch nicht der Freund oder die Freundin der Roten ist, schon in der letzten Saison nicht. Und dieses Mal war es wieder so. Jetzt kann man sagen, theoretisch hätte der Kollege, der da gefallen ist, mit einer gelben Schwalbenkarte sogar irgendwie, beziehungsweise einer Foulkarte irgendwie rauskommen müssen. Stattdessen gibt es 11 Meter. Und ich meine, ich weiß nicht, wie oft sie das im Fernsehen gezeigt haben, diese Szene. Die zeigen sie auch noch immer, wenn der Schiedsrichter da drauf guckt, zeigen sie die ja immer wieder. Ich habe nicht eine Einstellung gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass RMB da tatsächlich was gemacht hat, sondern der andere hat ausgetreten, einfach wie ein Pferd.
Naja, was soll er denn auch machen, wenn er irgendwie ein Fuß auf deinem Fuß steht? Also da hast du Schwierigkeiten, ne?
Ja.
Also es hieß immer, er sei noch irgendwie mit seinem Knie in der Kniekehle des japanischen Angreifers gewesen. So absoluter Schwachsinn. Also das ist einfach kein Elfmeter, ne? Also das magst du im ersten Moment noch so sehen und pfeifen, und wenn dann aber der Kölner Keller in Person von Dingert dich da an den Bildschirm ruft und du das 90 Sekunden mit angucken darfst, spätestens dann muss dir klar sein, das ist er nicht. Und dann müsstest du deine Entscheidung zurücknehmen. Und so, und jetzt kommen wir zu einem psychologischen Moment.
Ja.
Du hast vorher 2 Elfmeter für Hannover 96 gepfiffen.
Genau.
Es ist die Nachspielzeit. Es ist die Möglichkeit für die Heimmannschaft, dieses Spiel für sich noch ausgeglichen zumindest zu gestalten. Und dann sagst du, nachdem du vom Bildschirm wiederkommst, nö, Elfmeter zurückgenommen. Da musst du, darf ich das sagen,
ja,
Eier haben.
Und dazu kommt dann noch die mögliche Überzeugung des Schiedsrichters, der das ja live gesehen hat, und der Überzeugung war das dann Elfmeter, sonst pfeift er ihn ja nicht. Und du hast dann als letztes Argument als Schiedsrichter, wenn du dann da stehst und die Bilder siehst und trotzdem überzeugt warst und immer noch bist, und der Linienrichter sagt ja auch noch, dass das so bleiben sollte, dass du die dynamische Aktion vor dem Elfmeter zuerst bei dem Verteidiger gesehen hast. Und er kann das auch als Argument liefern und kann sagen, ich habe das live gesehen in der Aktion. Das hat der Videoschiedsrichter nicht gesehen, das kann man auf den Bildern nicht sehen, aber ich habe live gesehen, RMB geht diesen Stürmer an und der fällt deshalb. Und dann bleibt er halt dabei. Dazu kommt halt, was Bruno gerade gesagt hat, das mit der Stimmung im Stadion und dass du halt schon 2 Elfmeter für 96 gegeben hast. Und wenn du zweimal richtig lagst vorher, bist du vielleicht auch dann der Überzeugung, ich war jetzt das dritte Mal, liege ich auch auf der richtigen Seite.
Mhm. Würde es eurer Meinung nach etwas ändern, wenn man diese Kommunikation zwischen dem Videoschiedsrichter und dem Schiedsrichter auf dem Feld, wenn man die öffentlich machen würde? Also nach dem Spiel zum Beispiel, das ist in Italien der Fall, da wird das so getan, oder vielleicht sogar während des Spiels, ja, dass man das Stadion daran teilhaben lässt oder auch die Zuschauer an den Fernsehschirmen. Würde es etwas ändern?
Also ich behaupte, dass das ist aber jetzt so meine traditionelle Meinung und das, was ich über den Fußball im Allgemeinen denke. Fußball findet für mich ja nicht nur in den großen Stadien statt. Ich glaube, wir haben an jedem Wochenende haben wir auf den Fußballplätzen insgesamt mehr Leute als in den erste Bundesliga, zweite Bundesliga Stadien. Mhm. Und ich glaube, dass je technischer das wird, also wir haben jetzt mit diesem View und dem Videobeweis und ehemals, keine Ahnung, Hawkeye oder was wir da nicht alles haben, haben wir da technische Hilfsmittel zur Verfügung, die das Spiel schon auf eine gewisse Art und Weise verfremden. Was dazu geführt hat, dass auf den Fußballplätzen der Schiedsrichter jetzt gar keine Fehler mehr machen darf, weil alle immer denken, ja, muss er jetzt immer jede Entscheidung richtig und vor allem gerecht sein. Fußball ist nicht gerecht. Schminkt euch das ab, Leute. Fußball ist nicht gerecht. War es nie und wird es auch nicht werden. Fußball ist ein Spiel, in dem viel passiert, schnell passiert und in dem unwahrscheinlich viele Fehler passieren, auch von Schiedsrichtern. Und ich finde wirklich, das sollte so bleiben. Und wenn jetzt Videobeweis, ja von mir aus, aber bitte nicht noch technischer, noch mehr Bilder, noch mehr Pausen, noch mehr irgendwie nochmal über Leinwände, dann gucken sie alle, lassen sich ablenken, die Spannung bei den Spielern ist weg. Ganz im Ernst, das wäre nicht meins.
Hoffen wir mal, dass sich das im Laufe der Saison alles ein bisschen ausgleicht.
Also ich hoffe, muss man auch mal sagen, also ich finde das ganze System, wie das so, das liegt halt auch so ein bisschen am System Videobeweis, dass die Entscheidung dann so seltsam ist und so offen so diskutiert wird. Wenn man das, wie gesagt, live gesehen hat, glaube ich nicht, dass so viele Leute gesagt hätten, das war kein Elfer.
Ja.
So, und ich finde, man muss auch jetzt aufpassen, klar haben dem jetzt alle eine 6 gegeben und hat man gesagt, so ging gar nicht, Fehlentscheidung und so. Muss auch jetzt aufpassen, der Schiedsrichter Patrick Alt, der pfeift ja nicht Bundesliga, weil er eine Vollpfeife ist sozusagen, sondern da muss man jetzt mal aufpassen, dass man dann den nicht zu hart angeht. Also
nee, der eine 6 im
Kicker ist dann für das Spiel, ist ja auch okay.
Darum ging es gar nicht. Es ging gar nicht um prinzipiell um die Person oder um seine Fähigkeiten und seine Kompetenz allgemein, weil wenn du guckst, ich habe mal geguckt, der pfeift seit, ich glaube 2016 oder 15 sogar, pfeift der zweite Liga, davor dritte Liga relativ viel. Seine Kickernoten sind vollkommen durchwachsen, von der 1,5 bis zur 6 jetzt alles mögliche durch. Das war, glaube ich, jetzt am Wochenende, am Sonntag, war das ein richtiges Scheißspiel von ihm. Ne? Der hat aber auch gute Dinger. Wir haben sogar schon ihn als Schiri gehabt, da haben wir Spiele gewonnen.
Ich glaube, seine Note bezieht sich auch im Wesentlichen auf diese Situation. Der hat ja auch gute Szenen gehabt. Der hat ja auch viel mit den Leuten diskutiert, also kommuniziert. Der ist auf die Leute zugegangen. Ist jetzt nicht so, dass der da den großen Zampano da irgendwie gemacht
hat. Nein, der hat wirklich ganz häufig, der hat das auch gut, also der hat so Sachen gut erkannt, wo ich so sage, okay, du hast den jetzt zweimal am Trikot gezogen oder zweimal was gemacht.
Genau.
Das dritte Mal kriegst du die Gelbe und dann hat er sie auch gekriegt.
Genau.
Also da waren ganz viele Sachen dabei, wo ich dachte, okay, das ist eine gute Ansage, das kann man so machen. Er hat aber nach dem Elfer er wirkte selbst verunsichert nachher, hatte ich den Eindruck.
Ja.
Also als
nach welchem Elfer genau?
Bitte?
Nach welchem Elfer?
Nach dem 2-2.
Ah, ja.
Da hat Martinha Nielsen den Ball aus 10 Metern Entfernung oder so an den Kopf geballert. Nielsen fällt um, so, und Alt hat's halt gewertet, als er hat den Torwart halt irritiert und hat Nielsen nochmal die gelbe Karte gegeben. Mhm. Also er war sowieso am Ende so ein bisschen, bisschen durcheinander, macht er da auf mich keinen guten Eindruck.
Ja.
Also die Geschichte war ein Fehler, deutlich. Mhm. Wird er wahrscheinlich selber wissen jetzt und damit ist auch gut, glaube ich.
Apropos Alt, apropos 6, wie findet ihr denn die Performance von Martin Kind diese Woche?
Diese 6, die musst du mir erklären.
Ja, einfach nur so.
Also, als Note?
Als Note, ja.
Ah ja. Hm. Du meinst, welche Performance meinst du nach dem Elversberg-Spiel, seine Aussage, dass er sich zurückhält und nichts sagt, sonst gäbe es Krieg?
Ja.
Und das Interessante finde ich, er hat sich ja nicht zurückgehalten und er hat ja nichts gesagt. Er hat ja was gesagt, nämlich es gibt Krieg. Also das ist das eigentlich Interessante. Wollen wir darüber jetzt sprechen, über diese Aussage von Martin Kind?
Fände ich gut.
Können wir machen. Ich saß ja mit auf der Bühne, also ich war ja sozusagen
richtig
auch dabei.
Genau, also wir müssen einmal kurz sagen, in welchem Rahmen diese Geschichte gefallen ist oder dieser
Satz
gefallen
ist. Das war der Anstoß der neuen Presse, der 154. war das und da war Martin Kind eingeladen, Dieter Schatzschneider war da und Wolf Huss, Christoph Danowski hat moderiert und ich saß da als 96-Experte nebendran.
Also mindestens 3 Moderatoren sozusagen, eigentlich 4 fast, plus Martin Kind. Also alle Menschen...
Also Chateau jetzt als Moderator sozusagen.
Chateau war schon immer Moderator.
Ja.
Zwischen oben, unten, rechts und links.
Nee, sag doch mal, was meinst du?
Gut, also es ist ein sehr unleidiges Thema, wie ich finde. Und Martin Kind neigt, seit es ihn gibt, bei Hannover 96 dazu, sich zu Wort zu melden. Das wird er auch nicht mehr abstellen und nicht mehr ablegen. Das wird so sein. Was mir jetzt auffällt, ist, dass die Abstände, in denen er das tut, werden vielleicht nicht kürzer oder länger, aber gerade in so einer Saison nach dem ersten Spieltag schon sein Unmut kundzutun und das öffentlich zu tun, Das halte ich für problematisch, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, weil da ist ein Trainer und da ist ein Sportdirektor, den er noch vor wenigen Wochen sein Vertrauen ausgesprochen hat. Wir gehen in die neue Saison, wir haben einen Dreijahresplan, so hieß es ja mal, innerhalb der Zeit wir oben mitspielen wollen und im günstigsten Fall sogar in die erste Liga aufsteigen wollen. Und dann wirfst du jemandem nach dem ersten Spiel, das natürlich nicht so gelaufen ist, wie man sich das wünschen würde, gleich irgendwo den Knüppel zwischen die Beine. Ich weiß nicht, wie man das finden soll. Also ich du siehst mich kopfschüttelnd.
Ja. Bruno schüttelt mit dem Kopf, genau.
Bruno schüttelt mit dem Kopf. Also, nee, geht gar nicht.
Also ich
können wir kurz machen, da müsste er sich mehr unter Kontrolle haben, unser aller Martin Kind. Hat er nicht, finde ich. Ja, schade.
Ja, ich kann das ja nur so aus Fansicht einfach mal sagen. Ich hatte so das Gefühl, eigentlich läuft da so eine verheißungsvolle Saison an mit Halstenberg, diese ganze Halstenberg-Geschichte. Das war irgendwie dann so ein Moment, wo man denkt, ja, vielleicht geht da doch irgendwas nach oben. Also Mittelfeld gut und schön, keine Ziele setzen, bla bla bla. Aber dann kommt so einer und das ist dann ja vielleicht auch ein Zeichen, wo es nach vorne gehen kann, wie bei Stindl in Karlsruhe. Und dann spielen sie gut gegen Villarreal, zumindest irgendwie eine Zeit lang, und gewinnen das Ding auch. Man soll auf Testspiele nichts geben, aber man geht in die Saison und denkt, okay, so, und dann kommt das erste Spiel, das ist nicht so toll. Aber sportlich noch nichts wirklich kaputt oder sonst was, sondern ja, Halstenberg mit Trainingsrückstand, solche Geschichten, kassierst du gegen so einen frechen Aufsteiger, der wir ja auch irgendwann mal waren, irgendwie kassierst du halt zwei Tore und dann machst du das aber, bügelst das noch glatt. Tresoldi schießt sein erstes Tor, Teucher trifft von Anfang an, zwei Stürmertore, viele gute Sachen im Prinzip dabei, aber auch ein paar schlechte, logisch. Und dass der Kind dann aber so ausrastet irgendwie, also jetzt, vielleicht ist er gar nicht ausgerastet, man weiß ja immer, wie er sowas sagt, das kommt ja oft so ein bisschen fast zynisch irgendwie über seine Lippen, das Ganze, aber sich zu so einer Wortwahl dann hinreißen zu lassen, da habe ich auch gedacht, der Mann muss echt frustriert sein, den muss dieses ganze Business echt ankotzen, sonst wird der sich in so einer Situation wirklich nicht so ausdrücken. Also da habe ich wirklich gedacht.
Das hat er ja auch so gesagt, also es kotzt mich an, hat er gesagt.
Ja.
Ich glaube, das, was ihn am meisten stört, ist diese, aber das kennt er ja schon seit über 20 Jahren, diese Nichtplanbarkeit. Ne? Also, dazu muss man sagen, dass natürlich dann auch, das hatten wir und die Kollegen ja dann auch immer geschrieben, dass Leitl nicht ganz ohne Hypothek in die neue Saison geht. Also, oder in die Saison gegangen ist. Stefan Leitl hatte Probleme, beziehungsweise die Mannschaft hatte Probleme in der Rückrunde. Da gab es auch ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die ganz schwierig waren. Und dann haben sie sich sehr, sehr auf diese Schiedsrichter eingeschossen und dann lief es nicht und schon wieder nicht gewonnen und weiß nicht was. Und dann hatten sie dieses Spiel hier in Hannover gegen Heidenheim verloren. Und das war so ein Spiel, sogar einen Elfmeter verschossen noch und so weiter, wo sie dann den Eindruck hatten, intern, also weiß ich auch, wo sie den Eindruck hatten, intern, dass es klappt einfach gar nichts mehr. Also es geht, egal, selbst wenn du einen Elfmeter hingelegt bekommst, selbst den schießt du nicht mehr. Mhm. So, und dann kam in der Folge kam dann ein Sieg in Bielefeld, der relativ überzeugend war, aber Bielefeld war auch wirklich schwach zu der Zeit, muss man auch sagen. Und dieser Sieg in Bielefeld hat Stefan Leitl ein bisschen Luft verschafft. Ich glaube, wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre er nicht mehr 96-Trainer. Mhm. Und das ist ja eine Phase, durch die ist Martin Kind ja schon gegangen. Also das heißt, er hat ja dann schon sozusagen, in der Phase gab es ja schon Überlegungen, machen wir einen Trainerwechsel, machen wir nicht. Und das ist dann immer das Problem wegen der Planbarkeit, dass du dann irgendwann, und Martin Kind ja immer auch dazu tendiert, immer jetzt das nächste Spiel und das übernächste Spiel abzuwarten, also quasi ganz kurzfristig denkt. Und dann auch, weil er halt ganz kurzfristig so intensiv sich ärgert über Niederlagen oder über bedrohliche Situationen, Abstiegskampf und so weiter, weil er natürlich immer sagt, ich pulver da so viel Geld rein und dann kommt da nichts mehr raus und so weiter. Es ist halt keine Slot-Machine. Ne?
Ja, aber glaubt Martin Kind wirklich, dass er die Planbarkeit erhöhen kann, wenn er den Trainer absicht und einen neuen Trainer installiert, dass er Geld sparen kann, wenn er den Trainer absicht und einen neuen Trainer installiert?
Nein, das sind doch alles
Maßnahmen, die erstmal Geld kosten und die Planbarkeit verringern.
Ja, selbstverständlich. Ja. Aber das eine hat ja mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Das heißt, wenn du das eine Thema für dich selber als nicht mehr zumutbar für mich als Gesellschafter, als Mehrheitsgesellschafter siehst, dann trennst du dich davon und dann machst du was Neues. So, dann kommt dann halt der nächste Versuch.
Oder ja, das hat er doch schon 20 Mal gemacht in den letzten Jahren.
Ja, natürlich, klar. Also, dass das nicht zielführend ist, ist ja logisch. Aber du hast ja, wir kriegen das ja nicht mit. Also die Telefonie natürlich auch. Also jetzt nach dem Elversberg-Spiel nicht, hat Kind ja gesagt, sonst wäre es ein unfreundliches Gespräch geworden. Aber man sollte mehr darüber reden, irgendwie, wie viel Kredit hat denn Stefan Leitl bei Martin Kind? Und wir haben in dem Gespräch auf der Bühne alle deutlich das Gefühl gehabt, so viel ist das nicht. So, weil es halt eben schon mal eine Phase gab, in der der Martin Kind nicht mehr von Trainer überzeugt war. So, der hat dann irgendwie die Kurve gekriegt und dann gehst du natürlich aus der Saison mit einem 1-5 gegen Kiel. Mhm. So, und wenn du da Martin Kind gefragt hättest, hätte er dann auch sofort gesagt, ja, oh Gott, warum haben wir den Trainer nicht getauscht? Mhm. So, und dann geht's aber in die Vorbereitung, dann hört er immer, dass alles gut läuft, dann sieht er die Testspielergebnisse und so weiter und so fort und dann gehst du gegen Aufsteiger Elversberg, gehst du dann mit einem 2-2 gehst halt in die Saison und machst ein schwaches Spiel, muss man auch sagen.
Aber jetzt kann es ja sein, dass 96 die nächsten 3 Spiele gewinnt oder verliert, ist ja egal. Also wenn sie jetzt die nächsten 3 Spiele gewinnen, ist dann wieder alles gut. Und wenn sie dann wieder 3 Spiele verlieren, ist dann wieder alles schlecht.
Nein, es ist die eine Seite, das ist das Interessante bei Martin Kind. Also das ist ja auch gar nicht, ich finde übrigens, dass es eher spannend ist, wenn er solche Dinge sagt. Also weil, wer sagt denn schon noch, was er denkt, so im Profifußball? Und das ist ja genau das, wir sind ja alle daran gewöhnt, dass keiner mehr sagt, was er denkt, weil es halt politisch nicht hilfreich ist oder wie auch immer. Aber wir bekommen Einblicke in die Emotionen eines Investors, Gesellschafters, wie er emotional tickt. Das, was er öffentlich sagen will, sozusagen, was PC ist in dem Fall, was man tun sollte, ist ja, das hat er ja auch gesagt, so, also vor dem 5. bis 10. Spieltag diskutiere ich nicht über den Trainer. Wir brauchen Ruhe in Hannover. Das hat er auch alles gesagt. Wir brauchen Ruhe in Hannover. Dass er selber dann für Unruhe sorgt, weil er Einblicke in sein Seelenleben gibt. Das ist die andere Ebene. Ich glaube, Martin Kind muss man da auf zwei Ebenen betrachten. Er sagt das natürlich alles bei einer Veranstaltung. Und dann kann man das nicht mehr, dann bleibt dann übrig Krieg, der Trainer hat nicht richtig aufgestellt, das Mittelfeld ist so langsam, was hat er noch was gesagt, war noch eine Menge andere
Sachen. Ja, aber allein die Tatsache, dass das Wort Krieg übrig bleibt, ne? Ja. Also in so einem Zusammenhang mit Fußball, ja. Wir reden über Zweitliga-Fußball, ja?
Und wir reden über eine Zeit, in der man vielleicht mit so einem Wort dann auch ein bisschen vorsichtig sein sollte, weil uns dieses Thema im Moment ja auch so nahe kommt wie in letzter Zeit nicht, dann sollte man vielleicht seine Wortwahl ein bisschen überdenken. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich fragen, wie viel Ahnung hat Martin Kind von Fußball, dass der sozusagen ein langsames Mittelfeld kritisieren kann.
Aber jetzt mal wirklich, also wie viel Ahnung hat er von, natürlich hat Martin Kind Ahnung von Fußball, also wie lange ist er bitte im Geschäft? Da geht es jetzt nicht unbedingt darum, was er von Gruppen-, Einzel- und mannschaftstaktischen Dingen versteht, aber er hat ja die Leute, die ihm das sagen und dass das Mittelfeld nicht, oder beziehungsweise Daten, die das ja auch dokumentieren, und dass das Mittelfeld mit Max Besuschkow und Max Christiansen und übrigens auch Marcel Halstenberg, dass die 28 Kilometer pro Stunde auf der Uhr hatten als Maximalgeschwindigkeit, das kann Martin Kind auch nachlesen. Und es stimmt ja auch. Es stimmt definitiv, dass das Mittelfeld gegen Elversberg zu handlungslangsam war, zu langsam in der Geschwindigkeit, zu undynamisch war. Und das, da hat er ja recht. Ich bin nicht derjenige, der es ihm gesagt hat. Das wird ihm aber jemand gesagt haben. Und hat er recht. Und es wäre aber für ihn wäre es besser gewesen, glaube ich, oder es wäre insgesamt schlauer für die ganze Situation gewesen, wenn er mich das hätte sagen lassen.
Aber ich meine, wenn du das sagst, weil ihm das jemand gesagt hat und dann fragt jemand nach, ja, was meinen Sie denn jetzt mit langsam? Was sagt er dann? Ich muss mal kurz telefonieren oder was?
Ja, vielleicht sagt er ja auch, der rennt nur 28 Kilometer schnell oder so. Keine Ahnung. Kann ja sein, dass er sogar die Daten nachgeguckt hat. Er hat ja auch tatsächlich ganz interessant. Ja,
aber der weiß doch gar nicht, was das bedeutet.
Doch, ich glaube schon, dass er weiß, was, also was heißt, er weiß nicht, was das bedeutet, aber wenn ihm jemand sagt, wenn das Mittelfeld, wie gegen Elversberg, schauen Sie sich die Szene an, so ungefähr stelle ich mir das vor, hier, da und da fehlt halt Geschwindigkeit. Oder es sagt ihm einer ohne Szenen oder so. Oder er hat die Daten nachgeguckt und jemand hat gesagt, gucken Sie sich mal die Daten an, Ihr Mittelfeld ist zu langsam. Ich habe dann nachher nicht nur mit Martin Kind gesprochen, sondern mit anderen einflussreichen Leuten bei Hannover 96, ich sage jetzt nicht mit wem, der hat gesagt, er ist wirklich sehr einflussreich und der hat gesagt, das, was Max Christiansen gespielt hat.
Anfangsbuchstaben wenigstens.
Nein, auch nicht Anfangsbuchstaben. Vorname oder Nachname?
Nachname.
Fängt er mit B an?
Nee, Auch nicht mit S.
Nee, B, das, oder B mit S. Oder Nachname, nein, das ist mir zu heikel.
Mit H, mit H.
Was?
Mit H.
Mit H?
Ja.
Oder R?
Nein, H. H
ist doch gut. Vorname?
Na, siehst du, bei H,
dann nein, ich sag's nicht. Ich sag's einfach nicht, und zwar deshalb, weil ich nicht mit demjenigen gesprochen habe, sondern weil ich dabei war, als er es gesagt hat. Also er na, weiß gut. Gar nicht, dass ich es gehört habe.
F?
Aber er hat dann gesagt, also das, was Max Christiansen gespielt hat, die Geschwindigkeit, die habe ich auch noch.
Okay, dann muss es ein ehemaliger gewesen sein. Ich bleib bei H. Mhm.
Ja. Ein Veteran.
Ja, kann man so sagen.
Nun, ich sag, also jedenfalls, also das ist ja, das kannst du ja auch nachlesen. Und interessant ist ja, dass Kind auch während der Veranstaltung gesagt hat, dass in Zukunft KI, also die künstliche Intelligenz, für den Fußball mehr genutzt werden müsse.
Auf dem Platz oder was?
Immer mehr, ja, genau. Lass mal eine künstliche Intelligenz, Fünferkette ausbaldowern. Aber er meint natürlich die Auswertung der Daten, sprich Planbarkeit. Das heißt, Der ist nur 28 Kilometer schnell. Das sagt was über den Spieler im Zusammenhang mit seiner Zweikampfhärte und beziehungsweise mit seinen gewonnenen Zweikämpfen, mit der Passquote, die er hat, weil man sich ja immer fragt, wenn einer eine Passquote von 90% hat, dann hat er wahrscheinlich davon wiederum 90% nach hinten gespielt und nicht mutig gespielt. Aber trotzdem, er hat ja gesagt, Daten seien wichtig für den Fußball, müsste mehr genutzt werden. 96 nutzt die Daten. Die haben ein digitales System, die haben eine KI, die sowas auswertet. Es wird natürlich genutzt.
Die haben
in allen Vereinen wird es das. Und also es ist, natürlich kann Martin Kind sagen, das Mittelfeld ist zu langsam.
Er redet dann auch immer so von Wirtschaftssachen. Er redet von Planbarkeit, ne? Das habt ihr ja schon gesagt. Er redet von so mittelfristigen Dingsbums und er redet immer von Weiterentwicklung und so. Und das, ich glaube, das sagen immer so Wirtschaftsmenschen, die sagen sowas. Aber was du sagst, Fußball ist nicht planbar.
Nee, wenn Schaub das Ding irgendwie da am Pfosten vorbeizirkelt und das dritte Tor fällt, dann hätten wir
Haus und Grund. Natürlich kannst du Dinge im Fußball planen. Aber du kannst ein Spiel, kannst du nicht vorhersagen, so ich plane das und das geht so und so aus.
Nein.
Das geht nicht. Und eine Saison schon mal gar nicht, weil das ist ja dann mal ein Spiel mal 34 und das kannst du ja schon gar nicht planen.
Nein, du kannst ja auch keinen Erfolg planen, du kannst einen Verlauf einer Saison nicht planen. Doch. Weil ich glaube, wenn du am Ende einer Saison 1-5 verlierst und nicht aufsteigst, sondern irgendwie Dritter bis 15. wirst, egal was, dann hast du gefühlt kein Ziel erreicht. Dann gehst du aus einer Saison und denkst, das war doch irgendwie scheiße.
Ja, weil das zeigt aber auch was, dieses 1-5 sagt doch auch was aus über die Mentalität dieser Mannschaft, die halt nicht in der Lage ist, im letzten Spiel für die Party nochmal ein geiles Spiel zu machen.
Ja, oder für ihren Mannschaftskollegen Henrik Weider, ne? Der dann
Oder für ihren Mannschaftskollegen, keine Frage. Von mir egal wofür. Also ich meine, es gibt eine Menge Gründe im Profifußball, Spiele gewinnen zu wollen. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele. Also die meisten von uns sind in den Genuss gekommen, in einem Stadion vor Menschen zu spielen, die einen anfeuern, Herr im Himmel.
Spannende Preisfrage. Was passiert, wenn Sie jetzt gegen Sandhausen aus dem Pokal fliegen?
Was heißt denn, was passiert, wenn?
Also das ist raus, was soll
das
sein?
Das ist der DFB-Pokal, ne? Was soll da passieren?
Richtig, ja. Passiert dann irgendwas? Also werden dann Konsequenzen gezogen?
Nein.
Nein?
Natürlich ganz nicht. Ganz sicher, nein.
Nein.
Und ich kann ja auch sagen, warum. Also wenn jemand dann Konsequenzen ziehen würde, wäre das Markus Mann. Aber tut er nicht. Und Martin Kind hat den Pokal sowieso irgendwie abgeschenkt. Das hat er übrigens auch bei der Veranstaltung gesagt.
Du ja auch.
Ja, mich darfst du nicht fragen. Ich habe ja schon bei den Eisfachpapers gesagt, erste Runde raus.
Ich sag Viertelfinale.
Und da gibt es auch einen Videoschiedsrichter.
Also wir spielen,
jetzt gibt es gar keinen Videoschiedsrichter. Vielleicht ist das eine Chance.
Das ist sicherlich eine Chance, aber wir spielen gegen Sebastian Stolze und Sandhausen.
Oh, Sebastian Stolze.
So. Ja, also ihr sagt, es passiert nichts, obwohl wir gegen Sebastian Stolze spielen.
Ich glaube, sie fliegen raus.
Und dann ist.
Und dann passiert nichts.
Dann ist doch die Laune total im Arsch, oder?
Naja, aber keiner von denen hat sich wirklich irgendwie nichts vorgenommen in der zweiten Runde.
Ja, das stimmt.
Sondern die haben alle schon irgendwas gebucht.
Wandertag, ne?
Der eine macht einen Wandertag, der andere fährt über Stein oder Meer. Also, ich glaube nicht, dass da jemand wirklich sich frei hält, den Termin.
Das war der sehr, sehr kritische, schon nach zwei Spieltagen, sehr, sehr kritische Pottwart für diese Woche. Wenn ihr Lust habt und uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das machen unter podcast@pottwart.de. haz.de. Da könnt ihr Feedback hinterlassen und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört in den Pottwart. Wir sind nächste Woche wieder da für euch und dann gucken wir mal, ob wir tatsächlich im Pokal weitergekommen sind, aber Bruno hat noch eine kleine Werbeeinblendung.
Ist überhaupt keine Werbeeinblendung. Wir haben die CDs, die Platzwart-CD ist rausgeschickt, die müsste jetzt bei euch, die ihr die bestellt habt, angekommen sein. Wer die noch möchte, kann sich auch unter der Adresse, die Uwe eben genannt hat, oder unter kontakt@derplatzwart.de, der Platzwart in einem Wort, bestellen. Wir haben noch ein paar Restexemplare bei uns, die schicken wir euch dann zu für ein kleines Entgelt. Wie gesagt, wer sie bekommen hat, auch gerne mal melden und eine Rückmeldung an uns. Wie ist sie geworden? Wie findet ihr die? Macht die Spaß oder macht die viel Spaß?
Sag ich doch. Irgendwie Werbeeinblendung und Teuchert 3 Tore gegen Sandhausen. Sandhausen in der 2. Runde nächste Woche. Wir sind alle fröhlich.
Zählt aber nicht für deine Liste, ne? Das ist nur Pokal.
Das ist aber nicht getippt. Das stimmt, aber das ist Motivation dann.
Ich glaube, der Stolze schießt 2 Tore und macht uns froh.
Um Gottes Willen. Warten wir es ab. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Macht's gut.
Gute Pokalaune. Tschüss.
Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.